Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis.
Die verdammten Nerds heißen euch herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe Die Ritter des Filmgenuss. Wer sind die verdammten Nerds? Das sind natürlich der gute Nicolas Cage.
Hallo.
Und ich, der Matthias. Heute haben wir einen wunderbaren Gast am Start, nämlich keinen geringeren als Björn Beton. Hallo Björn.
Ja, moin, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, geht's euch gut?
Ja, und dir?
Auch sehr gut. Ja, kann mich nicht beklagen.
Das hört man doch gerne. Aber ohne viel Umschweife wollen wir direkt reingehen hier ins Thema. Und May the 4th steht vor der Tür. Der heilige Star Wars Tag. Ende April gibt's aber schon eine Menge Neuigkeiten, eine Menge Themen, über die wir hier sprechen können. Und ich habe mir gedacht, da bietet es sich doch an, laden wir Björn Beton ein. Björn Beton ist natürlich ein Name in der deutschen Fanszene, im deutschsprachigen Fandom unseres geliebten Science-Fiction-Franchises und jetzt sind wir hier.
Ist das so? Ich weiß es ja gar nicht so genau, aber also wenn man nee? Dadurch bekannt wird, dass man überall seinen Senf dazu gibt in verschiedenen Podcasts, dann ist es, ja, dann vielleicht. Ich weiß es, ja. Ich so richtig weiß, kann ich das ja nicht einschätzen, aber vielleicht.
Alle Zuhörenden, die Björn vielleicht nicht aus dem Star-Wars-Fandom kennen, wenn ihr in den letzten 30 Jahren ab und zu mal Radio gehört habt oder Musik gehört habt, dann ist euch bestimmt mal fettes Brot über den Weg gelaufen.
Ja, stimmt.
Und da war Björn Beton ja auch am Start.
Richtig, das war über 30 Jahre lang meine Band und mein täglich Brot, mein Zuhause, sorry. Mein Beruf. Genau, richtig. Ich hatte das Glück, mit meinen lieben Freunden zusammen diese Band zu gründen. Und ja, das habe ich 30 Jahre lang gemacht. Wir haben uns, weiß ich nicht, vor fast 2 Jahren jetzt aufgelöst, haben ja vielleicht auch einige Leute mitgekriegt und seitdem arbeite ich im Filmbereich und mache meine eigenen Projekte und arbeite aber auch an anderen Projekten mit.
Ein sehr schönes Projekt, bei dem wir uns da tatsächlich auch über den Weg gelaufen sind, ne? Mit dieser Sammlung.
Ja, das war ja quasi auch schon.
Ach, der Dreh war das.
Das war ja auch ein bisschen Nerdkultur. Ich weiß gar nicht genau, ob wir da jetzt schon irgendwie groß was verraten können, aber es ging ein bisschen auch um die Sammelleidenschaft eben. Und dazu wird es dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwann eine mehrteilige Serie geben, wo es um das Sammeln von Dingen geht. Und das war natürlich etwas weiter gefasst. Also da gab es Leute, die haben halt Briefmarken gesammelt oder Bierdeckel oder was weiß ich was. Mhm. Und eben halt Leute, die Barbies sammeln oder eben beispielsweise wie ich Star Wars Dinge. Richtig, und da habe ich, da bin ich gar nicht jetzt vor der Kamera so aktiv gewesen, sondern tatsächlich habe ja eher mit den Leuten hinter der Kamera gearbeitet und Sachen organisiert und das ein oder andere Interview geführt.
Als Producer könnte man fast schon sagen, ne?
Ja, und ich habe da so halt auch Kontakte hergestellt zu verschiedenen Fans und zu verschiedenen Menschen, die in dem Fanbereich Ahnung haben. Also zu Leuten, die zum Beispiel Actionfiguren graden oder zu Leuten, die im Laden, einen Comicladen, Comicbuchladen haben und da eben Actionfiguren verkaufen, aber auch irgendwie zu Leuten, die eine Life-Size Star Wars Ausstellung betreiben und solche Sachen. Das habe ich so ein bisschen mitorganisiert.
Mega cool. Ja.
Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht so genau, was wir jetzt schon verraten dürfen.
Ich weiß es auch nicht.
Später, es wird irgendwann später im Jahr, es wird sicherlich später im Jahr irgendwann bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein. Ich sag dann noch Bescheid.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich habe da ja vor Ort, das war eine kleine Convention, genau, oder eine Börse, ne, so eine Comic-Börse. Ich habe ja ich habe mir einen Vintage Stormtrooper gekauft, falls du dich erinnerst.
Ja.
Ja, genau. Das, Da wurden ja Comics und Actionfiguren und alles an Merchandise-Stuff wurde da ja getauscht und verkauft. Und ja, ich habe da auch zugeschlagen, habe mir so einen 78er oder 77er Kenner Stormtrooper zugelegt. Nicht in Originalverpackung, aber ja, das war so mein Highlight tatsächlich. Ja.
Ich hatte leider viel zu viel zu tun. Ich hatte auch natürlich die Hoffnung, dass ich da irgendwie mir selber was kaufen kann. Aber wir waren so busy, dass ich da an dem Tag gar nicht nach Sachen Ausschau halten konnte, die mich besonders irgendwie interessieren, die ich gerne haben will. Aber das ist nicht schlimm.
Also sammelst du selber auch Star Wars Gegenstände, oder?
Ja, doch, eine ganze Menge tatsächlich.
Ach ja.
Aber auch nicht, also
mega cool.
Ich bin, glaube ich, zu erwachsen, in Anführungsstrichen zu erwachsen für Lego also, oder zu alt für Lego, glaube ich eher. Aber ich sammle Actionfiguren, aber auch nur die tatsächlich, die ich selber gut finde. Das heißt also, ich sammle nicht wahllos jede Serie oder jede Line, irgendwie einfach alles oder sowas, was es gibt, sondern tatsächlich sammle ich nur die Figuren, die mir selber am Herzen liegen, die ich selber gut finde. Also wo ich die Serie oder den Film auch richtig gut finde. Ich glaube, das ist auch ganz schlau. Außerdem bin ich so ein bisschen sowas wie so ein Army-Builder. Das heißt, ich sammle also lieber also alles, was Stormtrooper angeht, irgendwie sammle ich zum Beispiel viele Figuren in verschiedenen Ausführungen. Dann habe ich eine ganze Reihe von, auch von Life-Size Replika und weiß ich nicht, so 20, cool. Rund 20 Helme oder sowas habe ich hier jetzt wo ich hier gerade sitze, bei mir zu Hause hängen.
Zu dem C3PO gibt es eine ganz nette Geschichte, erinnere ich mich, ne?
Ich, von mir? Nein.
Nee?
Nee. Ich habe keinen C3PO. Ich weiß nicht genau, welche Story, habe ich an dem Tag irgendeine Story erzählt, aber
ich erinnere mich an eine Begegnung mit Anthony Daniels.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, ja, genau. Hier hängt auch hinter mir eine Karte, also eine einfach nur die Karte ohne die Figur.
Ach so.
Eine 12-Back-Karte, also eine der ersten Star Wars Sammelfiguren, die es gab. Allerdings eben nur die Karte. Und auf der cool. Karte habe ich ein Autogramm von Anthony Daniels, den ich auf einer Star Wars Convention getroffen habe. Und das war tatsächlich für mich nochmal so ein richtiger Fanboy-Moment. Ich fand den Typen wahnsinnig unterhaltsam, sehr eloquent. Das hat er wahrscheinlich auch schon 100-mal gemacht, das merkt man auch, aber nicht also professionell, aber nicht uncool dabei. So, der war wirklich sehr gut gelaunt, sehr offen, hatte natürlich jede Frage schon 100-mal beantwortet, aber hat sie jedes Mal so beantwortet, mit Charme und mit Spaß bei der Sache. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr cool und ich habe mich gefreut, mal mit ihm zwei, drei Worte zu wechseln. Ich fand das gut. Guter Typ.
Ja, der große Fantraum, jemanden vom Maincast kennenzulernen oder mal zu begegnen. Wenn man mal so an ein bisschen tiefer drin ist, dann weiß man vielleicht auch so Luke Skywalker, der unterschreibt ja nicht alles, was man ihm irgendwie Luke Skywalker sage ich, Mark Hamill, der Luke Skywalker Darsteller, der unterschreibt ja nicht alles, was man ihm irgendwie unter die Nase legt. Der ist ja öfter mal auch bei Celebrations zu Gast. Aber der will dann auch schon irgendwie ein bisschen eine kleine Geschichte dazu haben oder.
Ist das so?
Ja, der ist da so ein bisschen eigen, was das angeht tatsächlich.
Ich weiß, dass er immer sehr auch gerne mal, es geistern so verschiedene Autogramme von ihm im Netz rum, wo er dann halt auch immer ein bisschen was dazu, so einen kleinen Gag irgendwie noch dazu geschrieben hat irgendwie. Wollte ich doch nur zur Toshi Station und solche Sachen. Und also ich finde ihn auch tatsächlich von all den Menschen, die an der Originaltrilogie mitgewirkt haben, einen wahnsinnig tollen, charismatischen Supertypen. Ich finde alles, wenn der auf Star Wars Celebrations mal gewesen ist, habe ich mich schon wochenlang vorher immer auf das Panel mit ihm gefreut, weil ich ihn wirklich wahnsinnig gut finde. Und man könnte natürlich also auch denken, guck mal, Mark Hamill ist jetzt vermutlich einfach ein sehr, sehr guter Schauspieler und trotzdem wird er sein Leben lang einfach immer Luke Skywalker bleiben. Er hat's, ihm ist halt anders als Harrison Ford beispielsweise so eine weitere Karriere als erfolgreicher Schauspieler so ein bisschen verwehrt geblieben, auch wenn er natürlich in der einen oder anderen in der Produktion mitgespielt hat. Hätte er ja auch verbittert werden können und traurig sein können darüber, dass er halt nie ernst genommen dem großen Publikum als Superschauspieler zeigen konnte, was er drauf hat. Und das ist, er hat so, ist so mit sich selber im Reinen und ist so pießig einfach, dass er diese Bürde und diese Rolle in seinem Leben so annehmen kann, dass er total in sich ruht und total down damit ist. Und eben halt auch Sachen macht, die, auf die er Bock hat. Also wenn er dann als Joker die Anime-Serie irgendwie synchronisiert, das macht dem dann auch wirklich Spaß. Und da kann er dann ja auch zeigen, wie talentiert er ist und was er drauf hat. Ich finde den, also es gibt bestimmt viele andere Menschen, die mit so einer Bürde oder mit diesem Schicksal, ist ja Segen und Fluch gleichzeitig, viel schlechter umgehen würden als Mark Hamill. Der ist ein total super Typ. Also wirklich, wenn ich so guck mir immer gerne Interviews mit ihm an und auch das, was er so an zwischen den Zeilen an Kritik irgendwie auch äußert, ist immer sehr, sehr on point. Und der ist echt ein guter, also echt ein super Typ.
Ja, das hast du ideal zusammengefasst. Ein bisschen Kritik schimmert ja tatsächlich meiner Meinung nach dadurch, wenn es um Star Wars Episode 8 geht und um die Weiterentwicklung seiner Figur. Ich glaube, er hat sich das, wenn er nochmal zurückkehrt als Luke Skywalker, hat er sich das, glaube ich, ganz anders vorgestellt. Also, dass es mit seiner Figur doch ein bisschen einen positiveren Ausklang gibt und
auch ein bisschen würdevoller. Er wird da so als ein völliger Loser dargestellt irgendwie. Ja.
Ich glaube auch, das war so ein bisschen sein. Er hat ja in einem Interview, was er dann hat, also ein Interview hat er ja relativ deutlich darüber gesprochen, hat dann gesagt, ja, das ist halt einfach nicht der Luke Skywalker, den er sich vorgestellt hat, dass jemand irgendwie, der sich dann so zurückzieht und eben halt gar nicht mehr der Held ist, den man drei Filme lang aufgebaut hat, der einfach dann nur noch so verschwindet und mit seiner eigenen Lebensgeschichte und Vergangenheit abgeschlossen hat. Das ist wahrscheinlich wieder auch typisch für Mark Hamill, dass er, genau, das ist ja auch das Schicksal, was ihm in Real Life ja auch ein bisschen irgendwie ereilt hat, dass er halt einfach nur noch diese Figur ist und so.
Ja.
Da finde ich, hat er das irgendwie auch sehr richtig gesagt. Und ich finde, ich bewundere ihn auch dafür, dass er dann halt trotzdem diese Figur, die für ihn geschrieben wurde, dann gespielt hat. Dass er dann halt auch sagt, naja gut, ich bin halt Schauspieler, das ist mein Beruf, dass ich halt die Geschichten spiele, die andere Leute geschrieben haben. Ich mache das jetzt auch. Ich kann aber das ja trotzdem persönlich irgendwie nicht richtig finden. Aber er hat das dann auch gemacht und ich glaube, er hat dafür dieses Interview und für seine offenen Worte dann noch Ärger gekriegt, irgendwie von Lucasfilm und Disney. Hat das dann ja auch so ein bisschen relativiert wieder. Aber ich glaube, den Fans ist das so ein bisschen in Erinnerung geblieben, dass er mit der Entwicklung seines Charakters nicht zufrieden war. Und das kann ich auch gut verstehen. So.
Nee, konnte er eigentlich auch echt nicht sein. Also das war ja wirklich der Wahnsinn, ja.
Also ich kenne persönlich zumindest niemanden, der mit der Entwicklung in Star Wars Episode 8 Luke Skywalker in irgendeiner Weise zufrieden. Ich sag mal so, ich selber, ich kann damit ganz gut leben oder ganz okay leben. Ist jetzt nicht perfekt. Würdevoller, das trifft schon ganz gut, was Niklas gerade eben gesagt hat, ja. Aber das ist bringt uns jetzt auch schon so ein bisschen dazu, was wir hauptsächlich hier in diesem Podcast besprechen wollten. Ein bisschen, ja, wo steht Star Wars im Jahr 2025? Nächste Woche ist die Star Wars Celebration in Tokio, meine ich, in Japan zumindest. Mhm. Und ja, viele Gäste, viele Stargäste werden zu Gast sein, unter anderem auch Anthony Daniels, über den wir hier gerade eben gesprochen haben, vom Maincast, jetzt also Kategorie Harrison Ford, Luke Skywalker, ist zumindest Ach, jetzt habe ich es immer mit Luke Skywalker. Mark Hamill ist zumindest nicht angekündigt. Ja, seht ihr mal, ne, wie Mark Hamill eben mit seiner Figur verschmolzen ist, ne? Und ja. Du hast es sicher mitbekommen, Björn. Kathleen Kennedy scheidet zum Jahresende höchstwahrscheinlich als Lucasfilms-Chefin, Lucasfilms-Präsidentin aus. Wie denkst du darüber?
Ich versuche das mal mit einem Gleichnis, mit einem Bild. Stellen wir uns mal Star Wars wie so ein Fußballverein vor. Und jetzt wird hier der Coach, der Trainer oder die Trainerin in diesem Fall rausgeschmissen. So empfinde ich das. Weil manchmal ist das total sinnvoll, manchmal ist es auch völlig sinnlos, weil die Probleme ganz woanders liegen. Manchmal ist das auch nur eine Aktion, die man halt einfach machen muss, weil das halt einfach mal wichtig ist, Reset zu drücken und neu anzufangen. Und das kann man halt dann am besten, wenn man da irgendwie jemanden Neues irgendwie installiert, der dann da, oder die Person, die dann da irgendwie die Geschicke leitet. Ich finde das ein bisschen einfach gedacht, wenn man, wenn eine Mannschaft schlecht spielt, immer nur den Trainer voranschickt und sagt, das ist die Schuld des Trainers oder der Trainerin. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. So einfach ist es nicht. Aber ich kann als Aktion, dass man sagt, okay, wir müssen in diesem Verein jetzt was anders machen, müssen wir den Trainer auswechseln oder meinetwegen auch den weiß ich nicht, was gibt es denn da noch, den Präsidenten oder die Präsidentin. Das verstehe ich total gut. Und ich halte das für auch bei Star Wars für ein bisschen zu kurz gegriffen, dass alles, was irgendwie jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht so gelungen war, ihr dafür die Schuld zu geben. Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr kurz gegriffen. Und deswegen kann ich das jetzt gut verstehen, dass man sagt, so, okay, wir wollen jetzt irgendwie was ändern und deswegen fangen wir jetzt hier an. Und ich meine, sie hat bei all den Dingen, die man vielleicht kritisieren kann, ja auch wahnsinnig viele sehr, sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen. Angefangen von E.T. bis heute oder auch Indiana Jones und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viel, die sie richtig gemacht hat. Und jetzt dann irgendwie zu schimpfen darüber, dass, was sie alles falsch macht, das ist irgendwie so. Vor allem, weil wir auch überhaupt gar keinen Einblick haben beim Fußballverein, wie der Trainer eigentlich trainiert und was für eine Ansprache der an die Mannschaft hat und so weiter und so fort. Das wissen wir alles nicht so genau. Nee. Deswegen ist es immer so einfach, dann irgendwie an einer Figur sich aufzuhängen und zu sagen, so, das ist jetzt die Wurzel allen Übels. Das ist Quatsch, glaube ich. Also ich kann das gut verstehen und dass man da jetzt irgendwie etwas anders machen möchte, aber jetzt so viel an dieser einen Person aufzuhängen, das finde ich albern.
Also du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, man muss vielleicht dazu sagen, Kathleen Kennedy ist eine verdiente Hollywood-Produzentin, die an der Seite von George Lucas und Steven Spielberg viele Filme produziert hat, wie beispielsweise E.T., Die Farbe Lila, Hook, Jurassic Park, nur um mal ein paar Filme zu nennen, zusammen mit ihrem Mann übrigens, Frank Marshall. Und die Fußballmetapher, die würde ich gleich gerne weiterspinnen. Also Kathleen Kennedy hat sich so ein bisschen zur Hassfigur entwickelt seit der Übernahme von Disney und man könnte sagen, George Lucas oder ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie schon vorher zur Chefin von Lucasfilm wurde oder ob George Lucas quasi so mit dem Verkauf den Staffelstab weitergereicht hat, aber
das war mit dem Verkauf von Disney.
Das war mit dem Verkauf von Disney, ne?
Ja, also
das heißt,
George Lucas hat sie handverlesen ausgesucht als Chefin.
Ja, siehst du. Also sie ist auf jeden Fall schon seit über, ja, jetzt 40 Jahren in der Branche verankert und im Grunde brauchst du natürlich kompetente Leute, um so ein Filmstudio mit so einer wichtigen IP, mit so einer wichtigen Franchise weiter erfolgreich zu betreiben. Und jetzt zurück zu der Fußballmetapher. Du hast es eben gesagt, es ist so, als würde man den Trainer rausschmeißen. Das passiert ja oftmals nicht im Einvernehmen beider Seiten. Ist es jetzt so, ist Star Wars, also ich glaube kaum, dass die jetzt irgendwie Champions League spielen, hin und wieder schimmert ja sowas durch, wenn wir uns jetzt Andor angucken, wenn wir uns Rogue One angucken, zum Teil auch The Mandalorian, würde ich jetzt mal sagen, so übergreifend, Aber ich glaube, aktuell ist das ja, strauchelt eher so im Mittelfeld. Von Abstieg wollen wir da jetzt noch nicht reden, oder?
Nein, ich glaube, dass der Fußballverein Star Wars jetzt in den letzten Jahren natürlich von vergangenen Zeiten lebt, von der Nostalgie. Und ich würde sagen, so ein Trikot von 1983 verkauft sich natürlich heute auch immer noch gut. Mhm. Aber so in der Gesamtheit, glaube ich, spielt der Verein auf jeden Fall unter den Erwartungen der Investoren. Und da könnte es dann sein, dass da vielleicht intern irgendwie andere Erwartungen irgendwie an den Verein gestellt werden, dass man da irgendwie was grundsätzlich irgendwie ändern muss. Ich glaube, dass keiner im Verein zufrieden sein kann, wie die Spiele in der Champions League gelaufen sind. Ich meine, die letzten Sequel-Filme im Kino. Mhm. Ich glaube, dass in der Gesamtheit das nicht zufriedenstellend war. Ich habe ganz oft schon auch darüber geredet, was ich glaube, was ein grundsätzlicher Fehler an den Sequels im Kino war, also die Filme mit Rey, Skywalker, also die letzten Episode 7, 8, 9. Richtig? 7, 8, 9? Ja.
Ja.
Ich glaube, da ist der Fehler gewesen, grundsätzliche Fehler gewesen, einfach loszulegen und ohne zu wissen, wie diese Gesamtheit der Skywalker-Saga eigentlich enden soll. Ich kann überhaupt nicht verstehen, und das ist ja allen anscheinend so gewesen, wie man quasi Episode 7 machen kann und nicht weiß, wie Episode 9 endet. Und da muss man einfach mal so sagen, das ist ja ein Kardinalfehler. Weswegen sind denn auch diese Filme von Herr der Ringe so gut, weil man eben halt ein Buch hatte, was abgeschlossen in sich war. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man Episode 7 anfangen kann, um dann bei Episode 8 irgendwie zu straucheln und überhaupt nicht zu wissen, was man macht. Und denkt man sich dann so, okay, wir machen das jetzt so wie bei Empire Strikes Back und machen mal Dinge anders. Und dann wird das aber irgendwie alles komisch. Und dann muss irgendwie Episode 9 den Scherbenhaufen dann wieder sinnvoll als Story irgendwie zusammenflicken. Und das hat Episode 9 dann so mehr schlecht als recht gemacht. Dann hat man versucht, damit dann irgendwie diese gesamte Saga zu beenden. Aber das ging halt irgendwie nicht so sinnvoll gut zusammen. Und das habe ich nicht verstanden. Deswegen glaube ich, kann der Fußballverein mit den Kinofilmen als Champions League überhaupt nicht zufrieden sein. Bei den Serien, die bei Disney Plus gelaufen sind, ist halt einfach die Qualität der Serien sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und da kommen dann jetzt nochmal so andere Leute ins Spiel, im Verein, die dann vielleicht, was weiß ich was, Scouting-Manager sind oder keine Ahnung, was die für Berufe in dem Fußballverein Analogie haben, aber da kommen dann halt Jon Favreau und wie heißt er noch, der mit dem Cowboy-Hut gerade?
Dave Filoni,
genau. Die kommen dann so ins Spiel und die werden dann ja im Fandom gerne so ein bisschen dafür also insgesamt muss man ja, ist so ein bisschen die Entwicklung gewesen. Kathleen Kennedy wurde von vielen Leuten sehr, sehr kritisiert und war irgendwie als Hassfigur dann so ein bisschen klar, die ist schuld irgendwie an allem. Und dann kam irgendwie heraus, dass nach dem Verkauf George Lucas mit der Fortführung seines Franchises auch unglücklich war. Damit wurde auf einmal dann George Lucas dann nochmal wieder im Nachhinein rehabilitiert. Und der hätte ja vielleicht alles viel, viel besser gemacht. da wurde auf einmal der Schöpfer, The Maker, wurde dann irgendwie auf einmal wieder deutlich cooler, als er zwischenzeitlich mit den Prequels irgendwann mal gewesen ist. Und dann kamen halt irgendwie Jon Favreau und Dave Filoni an und haben dann halt mit Mandalorian eine Serie geschaffen, die bei den Fans erst sehr gut ankam und sich dann so ein bisschen zerfasert hat und jetzt so ein bisschen irgendwie im Nirgendwo gestrandet ist. Und alle Hoffnungen liegen jetzt wieder auf den kommenden Mandalorian und Grogu Kinofilm. So. Und entweder schafft er das, auch im Kino wieder Star Wars cool zu machen, oder das wird halt irgendwie ein entscheidendes Spiel werden für Aufstieg oder Abstieg. Da wird man dann sehen, irgendwie, ob das Star Wars irgendwie im Kino noch bringt oder nicht. So, das ist jetzt so meiner Meinung nach so grob zusammengefasst gerade Stand der Dinge. Was für eine Rolle intern bei Lucasfilm Dave Filoni und John Favreau spielen, ob die jetzt irgendwie wirklich die Retter sind und alles gut machen, das weiß ich nicht. Ich würde zum Beispiel jetzt mal erstmal schon mal kritisieren daran, dass sie auch immer sehr viel Fanservice gepusht haben und bei denen halt ähnlich wie bei Marvel das Star Wars Universe halt über allem steht und in jeder Folge gab es halt Verweise und Gastauftritte von irgendwelchen Sidekicks, die angeblich das Worldbuilding, das Universum von Star Wars größer machen sollen. Und das wage ich mal ein bisschen zu bezweifeln. Also ich habe da eher so das Gefühl, dass die Geschichten halt sehr, sehr in einem sehr, sehr engen Korsett geschrieben worden sind. Und gerade so Serien wie Book of Boba Fett oder Obi-Wan haben, glaube ich, eher die Welt oder das Universum für mich zumindest viel, viel kleiner gemacht, als das größer zu machen. Und ich bin ganz der Meinung, ich bin ja sowieso, das ist ja kein Geheimnis, ein wahnsinniger Andor-Fan. Und da bin ich ganz begeistert von Tony Gilroy, der das geschrieben hat, weil ich finde, der macht eben halt einfach alles richtig. Und auf die Frage, ob es bei Andor dann auch Gastauftritte oder von anderen Charakteren gibt, hat er dann gesagt, also dazu möchte er sich nicht äußern. Für ihn gilt halt, wenn irgendwie eine bekannte Figur auftaucht, dann nur, weil sie der Geschichte dient und nicht, weil man sie irgendwie zeitlich passt das und dann kommt sie da auch noch irgendwie rein. Und genau den Eindruck habe ich jetzt auch. Ich gucke jetzt natürlich, ist ja klar, vor Beginn von Season 2 gucke ich mir natürlich nochmal zum vierten Mal, glaube ich, Andor Season 1 an und auch da ist es so, alle Figuren, die da auftauchen, haben eine wichtige Rolle für die Geschichte. Die treiben die Geschichte voran und sind nicht einfach nur so da, weil man sie kennt oder weil man irgendwie, weil sie schon mal in irgendeinem Originalfilm kurz durchs Bild gelaufen sind. Das brauche ich auf jeden Fall nicht und das finde ich, macht das Universum eher kleiner als größer. Deswegen, um dann wieder den Bogen zu spannen, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob in diesem Falle Dave Filoni und Jon Favreau jetzt alles richtig machen. Was ich möchte, sind neue, gute Geschichten und das haben sie auch nicht immer liefern können. Ich finde zum Beispiel die Idee, The Acolyte zu drehen, total toll. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, erstmal war das nicht gut geschrieben und zweitens hat es mit dem Star Wars Universum einfach auch nicht, war es nicht wagemutig genug. Also es sollte mehrere Jahrhunderte vor den bekannten Ereignissen spielen, aber irgendwie...
Ich glaube 100 Jahre, ne?
Ja, gut.
Ziemlich genau 100 Jahre vor
den aber
vor
dann den, überlegen wir Prequels. Uns einfach mal, wie unsere Welt vor 100 Jahren aussah. Das war einfach nicht anders genug, als dass ich das hätte gut finden können. Und dann finde ich sowas, und das sind wieder Dave Filoni und John Favreau, finde ich sowas letztendlich wie Skeleton Crew viel, viel besser. Mhm. Also ich glaube, wovon man sich so ein bisschen, und jetzt habe ich gleich, mein ganzer Monolog ist auch gleich zu Ende, habe ich auch gleich alles verraten, was ich denke. Ich
habe ein paar Fragen, keine Sorge.
Man tut gut daran, nicht immer als Star Wars Franchise Serien oder Filme zu machen, die für alle sind. Ich glaube, man tut es sehr gut beraten, wenn man sich ganz klar darüber wird, so, wir machen jetzt eine Serie, die ist für Kinder. Und so schreiben wir auch Skeleton Crew. Deswegen fand ich Skeleton Crew gut. Ich bin jetzt kein Kind mehr, aber ich konnte das trotzdem durch die Augen eines Kindes gucken und fand das total unterhaltsam. Aber sobald man versucht, es allen recht zu machen, macht man es am Ende niemandem recht. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich so jetzt bisher gewonnen habe. Deswegen, jetzt gestern tauchte plötzlich auf, Tony Gilroy hat irgendwie in einem Interview verraten, Es gibt Überlegungen, einen Star Wars Horrorfilm zu schreiben. Und das ist im Fandom ja auch total seit Jahren. Gibt es irgendwie diese Leute, die Stormtrooper-Zombie-Mashups machen. Was ich irgendwie total spannend finde. Und warum nicht einen Film machen, der in dem Star Wars Universum spielt, aber in einem ganz anderen Genre angesiedelt ist? Meinetwegen Horror. Ich würde mir wahrscheinlich sogar irgendwie okay, ganz steile These. Ich würde mir wahrscheinlich sogar eine Rom-Com angucken, die im Star Wars-Universum spielt, wenn sie dann irgendwie geil ist.
Da kannst du dir auch Star Wars Episode 2 angucken.
Oh nee. Wenn sie dann geil geschrieben ist, wollte ich ja gerade sagen.
Ja.
Ja, okay, fair.
Ich muss mich an der Stelle outen. Ich habe ja einen Sweet Spot für Episode 2.
Ich habe mir vorgenommen, den nochmal anzugucken. Das ist auf jeden Fall der Film, den ich am wenigsten gesehen habe. Und ich werde mich da nochmal reinbegeben.
Ich bin wirklich, also bis auf diese ganze Romanze zwischen Anakin und Padme, also ich mag den Film. So vom, das habe ich dir letztens schon erzählt. Wir haben zuletzt eine Guilty Pleasure-Folge aufgenommen und da hätte ich den Film auch gut nennen können. Ja. Also Episode 2 ist für mich das schon ein Star Wars Guilty Pleasure gewisserweise. Mhm. Das würde ich jetzt über Episode 8 oder über Episode 9 nicht unbedingt sagen. Über 7 denke ich da noch ein bisschen anders. Aber Björn, ich möchte ganz kurz, weil du jetzt, genau, du hast viele Themen angerissen. Würde ich dich trotzdem einmal kurz fragen wollen. Wie fandest du den Skeleton Crew?
Äußerst unterhaltsam.
Ja.
Ich, wie gesagt, wenn ich das betrachte wenn ich mir die Serie angucke mit den Augen eines Kindes, dann finde ich, dass ich als 12- oder 14-Jähriger wäre jetzt dadurch wieder Star Wars-Fan geworden. Also das fand ich äußerst gelungen. Und ich fand auch, dass die Geschichte, so abenteuerlich wie sie ist, sie hat natürlich eben halt auch an ganz vielen nostalgischen Punkten angeknüpft, ob das nun E.T. oder Goonies oder Stand By Me ist und so. Also, also das ganz gute Balance geschafft, irgendwie, dass 12-jährige Menschen irgendwie das gerne mögen, aber eben halt auch die Leute, die in den 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahre mit so Kinderfilm groß geworden sind, dass auch die sich darin wiedergefunden haben. Alleine schon, als der Trailer kam und da Peter Schilling, Major Tom irgendwie im Hintergrund lief und dann auch noch eine Hatties-Version davon, das war natürlich, das hat natürlich die Nostalgiepunkte irgendwie ganz gut getroffen. Und das ist, hier stimmte eben halt die Abenteuergeschichte, die war halt in sich total gut. Und ich mag das gerne. Ich habe dann natürlich auch an der Serie so meine Kritikpunkte, wie sie dann irgendwie abgelaufen ist oder wie sie geschrieben wurde. Mhm. Aber alles in allem mochte ich das viel lieber gucken als manch andere Serie, die rausgekommen ist. Ich habe mich auf jeden Fall jeden Dienstag immer darauf gefreut, oder Mittwoch war das, glaube ich, diesmal, wenn die neue Folge rauskam, habe ich sie an dem Tag immer geguckt. Und das ist ein gutes Zeichen. Es gab auch schon Star Wars Serien, die ich nicht am Erscheinungstag geguckt habe.
Ja, also bei mir ist das tatsächlich so. Ich hätte gesagt, also das, so wie du jetzt Skeleton Crew beschrieben hast, dass sie so eine Art Spagat versuchen, um mehrere Zielgruppen abzuholen. So geht's mir tatsächlich mit allen anderen Live-Action-Star-Wars-Serien. Also sei es ein Mandalorian oder eben auch Obi-Wan oder wo fand ich das besonders krass? Ich glaube Ahsoka. Bei Ahsoka fand ich's ganz besonders, dass der Versuch irgendwie da war, zu sagen, wir brauchen nicht nur, also wenn es um Humor geht, wenn es um Action geht, dann muss das eben 12-Jährige ansprechen und es muss eben diesen Vintage-Star-Wars-Fan ansprechen, der eigentlich nur die klassische Trilogie feiert. Mhm. Aber ich muss auch gestehen, ich habe Skeleton Crew noch nicht geguckt. Acolyte hat mir tatsächlich so gewisserweise den Rest gegeben. Da war ich schon wieder, das war für mich tatsächlich irgendwie ein neuer Tiefpunkt. Ich habe dann doch ein paar Sachen, wo ich so Hoffnung reinstecke, beispielsweise Andor Staffel 2, eventuell auch der Mando-Film. Jetzt will ich nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du eben gesagt hast. Tony Gilroy, der hat ja bei der Weltpremiere von Andor Staffel 2 hat er eben genau das angedeutet, dass es wahrscheinlich oder zumindest ihm ist bekannt, dass die Idee, einen Star Wars Horrorfilm zu machen, dass das wohl schon näher besprochen wird. Und ja, mal sehen, was nächste Woche bei der Celebration so darüber angekündigt wird. Bei der letzten Celebration wurden ja 3 Filme angekündigt. Mhm. Einer ist jetzt aktuell in Produktion, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Dave Filoni führt Regie, ne? Nicht John Favreau, meine ich, ja.
Das weiß ich nicht, ja.
Ja, ja, ich meine Dave Filoni. Und Genau. James Mangold soll ein Projekt machen, das mehrere tausend Jahre sogar in der Vergangenheit spielt, in der Star Wars-Vergangenheit, über die Beginne des Jedi-Ordens und eben diese, Ray-Fortsetzung.
Boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ne?
Ja, es.
Ja, das geht, glaube ich, vielen, das geht, glaube ich, vielen Leuten so. Das auch, das, aber das kann ja auch eine Chance sein. Also,
das kann eine Chance
ich
sein.
Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist das Projekt, was auch schon irgendwie drei oder vier Drehbuchautorinnen verschmissen hat. Also ich glaube auch, dass es immer mal wieder taucht das auf und dann wird irgendwie, schmeißt irgendwie wieder jemand das Handtuch und sagt, das ist nicht möglich, das cool zu machen oder das irgendwie so zu machen. Also da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, wie Stand der Dinge ist, aber so richtig einfach stelle ich mir das nicht vor.
Ich finde, das steht auch symptomatisch für eins der Probleme, das wir haben, weil ich kann mich genau erinnern, ich habe es gestern nochmal mir angeschaut, es gab so ein Interview/Gespräch zwischen Kathleen Kennedy und George Lucas, das muss so kurz vor der Übernahme gewesen sein von Disney. Da hat sie zu George Lucas gesagt, ich möchte die Charaktere achten und sie so weiterleben lassen, wie du sie geschaffen hast. Und das ist ja nicht passiert, ja?
Nee.
Okay, Carrie Fisher ist jetzt gestorben, da konnten sie nicht mehr viel mit ihr machen, aber ein Han Solo wurde getötet, ein Luke Skywalker gibt's nicht mehr. Das heißt, diese ganzen Charaktere, die wir alle kennen und lieben gelernt haben, die haben sie ja möglichst schnell einfach irgendwie beseitigen wollen und sich dann auf andere Charaktere stürzen wollen, wie ein Rey oder ein Finn, die mich aber jetzt nicht so richtig abgeholt haben. Das heißt, worauf soll ich mich da jetzt gerade freuen?
Ja, auf Book of Boba Fett und auf Obi-Wan. Aber auch da hat man den Charakteren ja keinen Gefallen getan, ehrlich gesagt. Nee. Also da hat man den Gunslinger, den Bounty Hunter dann zu so einem Sozialpädagogen gemacht. Das ist nicht, das hat nicht funktioniert, ganz einfach. Also ich finde das ja richtig, das ist auch toll, dass man irgendwie einen Charakter irgendwie versucht, so eine Wandlung oder so einen Charakter-Arc zu schreiben und sagt, okay, der muss ja auch irgendwie anders werden im Laufe der Serie. Das gefällt mir, also das finde ich gut. Mhm. Aber das war halt einfach nicht gut durchdacht irgendwie. Also das ist einfach unpassend zu der Figur und alles, also ich habe eher den Eindruck, da hat man irgendwie nicht verstanden, was cool ist an Boba Fett. Das muss man ja auch irgendwie beibehalten, das, was die Leute an ihm geliebt haben. Und das hat irgendwie nicht gut funktioniert. Und genau dasselbe bei Obi-Wan, da tut mir dann Ewan McGregor auch total leid, aber damit hat man eher die Originaltrilogie beschädigt, weil ich brauche keine 10.000 Treffen und Duelle zwischen Obi-Wan und Darth Vader. Das hat die Geschichte nicht größer gemacht, sondern kleiner.
Auch wenn der Auftritt von Hayden Christensen so eine gewisse Nostalgie geweckt hat.
Voll.
Ich fand das, also dass er da mitgemacht hat und wie er aufgetreten ist, fand ich super.
Ja.
Aber irgendwo auch in der falschen Serie.
Und auch fragwürdig, finde ich, es ist natürlich dann so. Die wissen vielleicht auch, okay, alles klar, wenn wir jetzt diese Serie produzieren, dann ist es vielleicht so, vielleicht kriegen wir Season hin. Vielleicht, wenn das die Leute gut finden, kriegen wir auch zwei Season hin. Und dann muss man sich vielleicht als Schreiberling fragen, okay, welche Zutaten tun wir dann in die erste Season rein, damit wir dann auch eine zweite Season machen können. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Tendenz dahin geht, dass man halt aus Angst, dass man keine zweite oder dritte Season mehr machen kann, alles in die erste Season steckt. Und deswegen hat ja auch George Lucas damals den Todesstern schon in der Folge 1 irgendwie explodieren lassen, also in New Hope, weil er nicht wusste, ob er wirklich über drei Filme oder sowas diese Bedrohung mitnehmen kann. Und so ist das jetzt irgendwie auch. Dann weiß man irgendwie, wenn man eine Obi-Wan-Serie schreiben muss, dann, okay, der Gegenspieler wird auf jeden Fall Darth Vader, Anakin Skywalker sein. Und wie können wir diese Gegenspieler aufeinandertreffen lassen? Und das muss dann auch irgendwie als Season-Finale irgendwie sein, obwohl das vielleicht in meiner Wahrnehmung überhaupt das Ende der Serie sein sollte. Und genau dasselbe mit Ahsoka irgendwie ja auch. Kenne ich mich gar nicht so sehr aus und deswegen war ich irgendwie tatsächlich auch ein bisschen neugierig, wie mir diese Charaktere gefallen. Aber ich fand das so rushed, also ich fand das so übereilt alles, dass plötzlich ist man in einem Nebenuniversum und schwuppdiwupp ist man wieder in der Heimat und schwuppdiwupp ist man wieder, das ging alles so schnell. Ich habe gedacht, das, was da in 3 Folgen oder in einer Season passiert, das wären für mich weiß ich nicht, ganze Kinofilme, ganze Seasons gewesen, was da alles in eine Folge so reingepackt wurde. So ging es mir.
Ja.
Das
Bei Problem ist, das deckt bei mir schon wieder eine ganze Menge Probleme auf. Also Obi-Wan, Ewan McGregor ist wahrscheinlich das Beste, was uns die Prequel-Trilogie überhaupt gebracht hat. Das ist ein fantastischer Obi-Wan, aber ich fand, er ist in seiner eigenen Serie, die sogar nach ihm benannt ist, zum Nebencharakter verkommen.
Ja.
Ja.
So, und dann hast du noch diese Geschichte, dann können wir Hayden Christensen vor die Kamera zerren. Und Matthias, du weißt, wie ich dazu stehe, ja, dieses Nostalgie-Baiting, dieses, weißt du noch damals Hayden Christensen als Anakin und als
Ja.
Darth Vader, war das nicht cool? Ja, wenn ich Bock darauf habe, dann gucke ich mir die Prequel-Trilogie nochmal an. Dafür brauche ich ja keine neue Serie. So, ich habe einfach dieses immer wieder alte Figuren und Charaktere aufwärmen, also nur um. Das ist ja irgendwie so ein Fanbait. So, das finde ich dann immer ein bisschen schade.
Das ist ein gutes Stichwort. Findet ihr, mal die Frage an euch beide, findet ihr, die Prequel-Trilogie hat an Qualität gewonnen seit der
Ja.
Übernahme von Disney und seitdem
Ja.
wir Sequels haben? Also ist das nur vielleicht mit der Zeit gereift, wie ein guter Wein,
Ja,
diese
aber.
drei Filme? Oder finden wir die automatisch besser, weil es so viel, ich sag mal, schlechterer Content dazugekommen ist?
Ja,
Bei mir
sag du
ist es
mal
Letzteres.
zuerst. Letzteres. Also
Also, ja.
ich empfinde das so ein bisschen so wie Rick Astley mit Never Gonna Give You Up. Der Song mochte ich damals überhaupt nicht und heute weiß ich, was ich an diesem Song habe. Das ist ein toller Popsong und so und der ist auch irgendwie lustig. Und wenn der irgendwie auf einer Party läuft, dann tanze ich dazu auch gerne oder singe mit und so. Also dann feiere ich den auch. Aber mein Herz rührt das halt nicht ganz so sehr natürlich wie die Sachen, die ich schon damals irgendwie so toll fand während der 80er Jahre dann oder so. Na? Jetzt habe ich ein bisschen den Eindruck, wir reden jetzt vielleicht 40 Minuten zusammen schon und es ist genauso wie mit allen Star Wars-Fans auch. Man hat 3 Star Wars-Fans und 4 Meinungen und alles ist schlecht. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil so ist es ja auch irgendwie nicht.
Nein.
Ich bin immer noch Fan und ich schaue mir das immer noch gerne an, aber es
Eben.
ist halt so wie beim Fußball eben halt auch. Mal geht es bergauf, mal geht es bergab, mal mag man die Mannschaft oder den Trainer, mal nicht. Und das ist halt auch normal. Solange halt immer wieder etwas kommt, was mich begeistert, was mein Fanherz höher schlagen lässt, bin ich, und du hast es ja eben selber auch gesagt, das, was man irgendwie in der Vergangenheit erlebt hat, die Magie bleibt ja bestehen. Das heißt also, die Originalfilme kann ich mir ja immer noch weiterhin angucken und toll finden. Oder
Ja.
und es wird auch immer wieder Produkte, Filme und Serien geben, die ich irgendwie abfeiere. Und deswegen, also freue ich mich halt tatsächlich im Moment gerade wirklich sehr auf Andor Season 2, weil das ist genau das, was mich als Star Wars, als erwachsenen Star Wars-Fan immer begeistert hat. Und das ist das, was ich immer sehen wollte. Und das macht es halt einfach wirklich sehr, 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 sehr gut. Und das ist dann auch dann in dem Moment nicht ganz so schlimm, dass es dann Serien oder Filme gab, die mich nicht umgehauen haben. So, und das ist dann so, das ist wahrscheinlich normal. So wird es wahrscheinlich auch sein, wenn man eine Band 30 Jahre lang gut findet, dass man dann Alben hat, die man sagt, ja, guck mal, das fand ich aber früher besser als heute. Das ist völlig normal. Solange man hin und wieder mal eine Single raushaut, wo man denkt, oh wow, das haut wieder alles um, das ist wieder ganz weit vorn so, dann ist das, glaube ich, normal. Und deswegen würde ich ja trotzdem auf ein Konzert von einer Band gehen, auch wenn ich der Meinung bin, das ein oder andere Album ist jetzt vielleicht nicht so gelungen. Ja.
Eben, die Hits können sie immer noch spielen. Und man muss ja auch dazu sagen, bevor Star Wars an Disney verkauft wurde, war ja auch sozusagen 10 Jahre lang Stillstand. Also es gab nur Clone Wars und George Lucas hat ja wohl auch im Geheimen ein bisschen an einer eigenen Serie gearbeitet. Da sind ja auch in den vergangenen Jahren die ein oder anderen Testaufnahmen sogar ans Licht gekommen oder Promo-Aufnahmen, die dann vielleicht Investoren oder so gezeigt wurden, potenziellen Geldgebern. Ich glaube, Star Wars Underground, war das Undergrounds? Genau, da ist auf jeden Fall, fand ich sehr interessant, dieses Material, sah gar nicht mal so übel aus. Also man spürte schon, den Einfluss von George Lucas darin, würde ich sagen. Oder zumindest in atmosphärisch war da schon einiges drin.
Finde ich jetzt nicht.
Findest du nicht?
Nee.
Ich hab's noch so ein bisschen, also ich erinnere mich, es war sehr, es war relativ fertig sogar, ne? Also da war ja viel so mit digitalen Matte Paintings. Ich glaube Coruscant, so ein bisschen, der Untergrund von Coruscant wurde dargestellt. Ich habe das zumindest, ich war überrascht, sagen wir so.
Ich auch, und ich fand das auch gut. Und es hatte natürlich auch so eine Blade Runner-mäßige Unterwelt, Gangster, Lowlife-Charakter. Und das gefällt mir natürlich auch gut. Deswegen werden auch solche Computerspiele wie Star Wars 1313 bei mir auch sehr gut angekommen. Und alles, was so ein bisschen so aussieht wie Blade Runner und Star Wars, das ist ja fantastisch. Deswegen gefällt mir auch der Endor-Anfang so toll irgendwie, weil das halt einfach genau diese Knöpfe drückt irgendwie. Und das ist auch super, aber das dann wundere ich mich so ein bisschen, wenn du da George Lucas drin erkennst, warum er dann irgendwie versucht, dann so eine seltsame Liebesgeschichte dann zu machen. Also die Prequels sind ja dann nicht unbedingt dieses arme Leute Star Wars im Universum von Leuten, die keine Macht haben, die aber irgendwie dort leben und sich durchschlagen müssen, durchkämpfen müssen, sondern da war das ja die Welt der Reichen und Mächtigen, die die Probleme haben, dass sie keinen Sand mögen, aber das, was ich meine, das war dann halt ja, das war halt gar nicht dirty, das war gar nicht Lowlife, Gangster, Underground, sondern das war halt die reichen und mächtigen Leute, die in ihrer eigenen Welt leben. Die Entscheidung für andere Leute treffen.
So ist es ja bei Andor aber auch, ne? Also, dass die Mon Mothma und die scheinen ja auch aus der Elite von Coruscant zu stammen, ne?
Und, ja, wie schön.
Aus dieser Elite heraus eben die Rebellion zu planen. Und
ja, das ist doch toll. Also man, da hat man eben halt beides. Da hat man halt Leute, die wie Endor selbst halt so Arbeiterkinder sind, die halt irgendwie keine Macht haben. Aber gleichzeitig lernt man eben halt auch Leute kennen, die reich und mächtig sind, aber irgendwie eine soziale Verantwortung spüren und merken, okay, wir leben hier in einer Diktatur und es muss sich was ändern. Und wie kann ich das tun? Indem ich halt meinen Beitrag dazu leiste. Ich sammle halt Geld und unterstütze damit den Kampf gegen diese übermächtigen Gegner. Und das ist auch etwas, was einen großen Wert hat und mit viel Risiko verbunden ist. Und ich finde gerade die Rolle von Mon Mothma irgendwie in Season 1 wirklich krass.
Finde ich auch.
Mit ihrem dekadenten Mann, mit den chandrillianischen Traditionen und der Heirat der Tochter, die sie an den Gangster verkaufen muss quasi. Das
Doppelleben, was sie führt, ne?
Richtig, das ist schon wirklich, und es ist eben halt auch einfach geil geschrieben.
Und Lufen ja auch,
wenn,
ne?
Wenn dann irgendwie diese Genevieve O'Reilly oder wie sie heißt, dann in ihrem Lufttaxi sitzt und einfach traurig ins Leere starrt, dann hat das eine Bedeutung. Dann ist das angefüllt mit Emotionen. Dann denkst du irgendwie, alles klar, die Frau opfert gerade alles dafür, für die Rolle, für diesen Weg, den sie gegangen ist. Also das hat eine Bedeutung. Und wie gesagt, ich kann nur immer wieder vorschwärmen, dass diese Serie einfach sehr gut geschrieben ist.
Wenn man das mal so ein bisschen mit Padme in Episode 3 oder in Episode 3 vergleichen will, ich sag mal so, die Liebesbeziehung zwischen Padme und Anakin kaufe ich nie so richtig ab, eben auch in Episode 3 nicht, dieses Band, was ja zwischen den beiden sein soll und diese Melancholie, um es mal ein bisschen damit zu vergleichen, was du ja bei Mon Mothma siehst, das spüre ich bei einer Padme leider überhaupt nicht. Und daran sieht man, also es unterstützt das nochmal, was du gerade gesagt hast. Es ist wunderbar geschrieben und sie lassen sich Zeit. Sie lassen sich, da vergehen ja viele Jahre in Andor Season 1. So soll es ja auch in der zweiten Season sein. Und wir sind ja auch gehypt Und genau, du hast es ja eben auch so ein bisschen, was das Stimmungsbild angeht. Jetzt sitzen hier drei Star Wars-Fans und haben vier Meinungen und alles ist schlecht, weil so schlecht ist es, glaube ich, alles nicht. Wir freuen uns ja auch auf Episode 3, ne? Also ich glaube auch, ich spüre auch so ein bisschen Hype, seitdem das angekündigt wurde zum 20-jährigen Jubiläum. Ist einfach Vorfreude da. Es
ja,
ist wieder, es ist wieder Star Wars-Zeit. Es ist alles ein bisschen ruhig geworden, so ruhig wie die 10 Jahre zwischen Episode 3 und Verkauf an Disney. Und so ruhig ist es ja jetzt eigentlich auch gewesen. Aber genau, wir haben die Celebration, wir haben Andor, wir haben den Mando-Film, der kommt aber, glaube ich, erst nächstes Jahr. Und eben jetzt Episode 3 als Highlight sogar noch am 24. Wobei der ein paar Tage öfter laufen wird, ein paar Tage länger.
Ich freue mich auch. Ich freue mich auch sehr. Es gibt auf Disney auch eine Season über Industrial Light and Magic.
Genau.
So
genau,
für Filmnerds, die wissen wollen, wie irgendwer das entstanden ist, wie ich einer bin.
Die Doku ist so
das,
geil.
Ja, war das total toll. Und dann diese braungebrannten, weißhaarigen kalifornischen Männer zu sehen, die in ihrem Alter so zurückblicken und erzählen, was sie so in ihrem Leben gemacht haben. Das fand ich schon ziemlich
Phil
lässig.
Tippett.
Genau, die sind einfach tolle
Tüftler,
Typen.
Richtige Tüftler.
Genau. Und, und davon wird es jetzt ja eine zweite Season geben. Also da bin ich dann auch sehr gespannt. Vielleicht wird es da dann auch nochmal mehr darum
da
gehen,
drauf,
wie Jurassic Park dann entstanden ist, also der Übergang quasi zwischen dem digitalen, also oder dem analogen Figuren von Philip Tippett zu den digitalen Dinosauriern, aber auch spannend natürlich zu sehen, wie Leute wie Doug Chang oder was, die ja für die Prequel sehr viel Design übernommen haben, wie die so gearbeitet haben. Ich weiß nicht so genau, was uns in der zweiten Season alles erwartet. Ich gucke das aber auch wahnsinnig gerne und das ist ja eben halt auch Teil des Star Wars Kosmos, dass man ja eben nicht nur beeindruckt ist von den märchenhaften oder abenteuerlichen Geschichten, die da einem da erzählt werden, sondern Star Wars ist ja ehrlich gesagt auch irgendwie deswegen so nerdig, weil ganz viele Leute, inklusive mir, sich eben halt dafür auch interessieren, wie wurde das eigentlich gemacht und warum ist das jetzt so, warum sieht das so super aus oder begeistert mich ja auch seit Jahr und Tag. Und da freue ich mich auch jetzt wieder drauf.
Ja, es war super spannend, die Doku, ja.
Also das ist auch etwas, was ich mal hochleben lassen muss und immer wieder mir gerne anschaue und mich darauf freue, wenn ich darüber mehr erfahren kann. So, das, da bin ich auch immer total begeistert. So, dass ein Kunstwerk ja auch irgendwie ein bisschen Handwerk ist und wie sowas hergestellt wird, ist, finde ich, totaler Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ihr in diesem Podcast auch oftmals darüber, über Making-of oder über die Herstellung von Filmen, wie etwas gemacht wird, redet, aber das ist etwas, was mich auch immer schon fasziniert hat, neben der Magie.
Haben wir auch immer wieder mal beleuchtet, ja.
Dass das irgendwie etwas ist, was ich immer toll fand, so herauszufinden, wie wurde eigentlich
gedreht. Ich liebe Making-ofs, ja.
Ja, geht mir auch so.
Das Handwerk,
das ist super spannend.
Ganz genau. Das Handwerk, das überdauert halt einfach, ne? Das bleibt am Ende vielleicht sogar noch mehr hängen als der ein oder andere inhaltliche Teil. Aber ja, ich bin da auch ein Riesenfan von. Also nicht weil's entmystifiziert, sondern
ich finde eher das Gegenteil ist der Fall. Oftmals ist es so, ich bin ja schon verzaubert von der Magie des Films. Und wenn ich dann auch noch sehe, wie es gemacht wurde, dann finde ich, wird das Kunstwerk dadurch noch schöner, weil man denkt, oh wow, so viele tolle Ideen und so viel Arbeit steckt da drin und so viele Neuerungen und so viel krasse Einfälle und so ein schönes Design und so viele schöne Geräusche machen die Magie noch besonderer, für mich.
Für mich auch, ganz, für mich genau das Gleiche, ja.
Naja, wir hatten ja letzte Woche eben in diesem Talk über die Guilty Pleasure, da ist ja auch der Name Joe Johnston gefallen, ne? Es geht ja, du hast eben Phil Tippett genannt, das sind ja alles so Namen und Charaktere, die im Hintergrund irgendwie auch nur als Leute gearbeitet haben, beispielsweise so Skulpturen designt haben, Skulpturen gebaut haben, Modelle gebaut haben, die aber dann trotzdem noch einen weiteren Weg in Hollywood gefunden haben, ne? Die dann eben so zu zur Stop-Motion-Koryphäe, wie eben Phil Tippett oder Dennis Muren, der ja auch bis heute noch, wobei vielleicht ist er jetzt mittlerweile in Rente, aber er hat noch ganz lange Zeit als CGI-Supervisor gearbeitet. Also der ist ja auch über mehrere Generationen mitgewandert. Joe Johnston als Regisseur, ne, der dann auch immer ein Name ist, nicht nur für die Star-Wars-Familie, sondern auch für die Jurassic-Park-Familie. Und ja, das sind einfach so so Figuren, die nicht super prominent sind, nicht so die George Lucas und Harrison Fords, ja, sondern und die Carrie Fisher, sondern diese kleinen Leute im Hintergrund, ne?
Aber daran kann man halt auch mal sehen, dass das vielleicht auch eins der Geheimnisse gewesen ist von den ursprünglichen Star Wars Filmen, dass George Lucas es eben geschafft hat, in allen Gewerken, in allen Bereichen die Top-Menschen zusammenzubringen. In jeglichen, in jeglichen Bereichen, wie Sounddesign, Ben Bird. Du siehst ja, all diese Menschen haben danach ihren Weg in dieser Industrie oder in den Filmen, haben sie weiterhin irgendwie ihren Platz gefunden und geile Sachen gemacht, inklusive John Williams, der halt so viele Hits geschrieben hat, Filmhits geschrieben hat. Da merkt man halt, das waren alles Leute, die an diesem Film mitgearbeitet haben, die wirklich gut sind.
Und das, Björn, ist genau das. Also wir sind uns alle einig, Kathleen Kennedy, wir möchten überhaupt kein Bashing betreiben. Sie ist eine hochverdiente Produzentin. Ich wünschte, ihr wäre das auch bei der neuesten Star-Wars-Trilogie gelungen. Weißt du, sie hätten sich in ein Büro gesetzt und gesagt, wir machen jetzt eine neue Trilogie. Wir haben hier die besten Regisseurinnen, Regisseure, die besten Drehbuchautorinnen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt hier diesen roten Faden, da fangen wir an, da hören wir auf und das machen wir jetzt. Aber dass dann dieses kreative Tauziehen stattgefunden hat zwischen J.J. Abrams und Rian Johnson und sie den Film des jeweils anderen wieder geretconnt haben, das hat das leider einfach alles irgendwie kaputt gemacht. Und das finde ich wahnsinnig traurig. Ja, ich muss aber auch sagen, wie gesagt, du hast das gerade so ein bisschen angedeutet, ich sehe es selber ein, dass ich da ein bisschen schwarz male, aber ich möchte mich auch ein bisschen selber bremsen, indem ich sage, diese ganze Streaming-Geschichte, die gab es ja noch nicht so richtig, als Disney Star Wars übernommen hat. Das ist ja auch völliges Neuland. Ja. Natürlich müssen sie da am Anfang so ein bisschen Trial and Error betreiben und so. Und ich glaube, sie haben jetzt gerafft, okay, es bringt uns nicht so viel, die Fans mit Content zuzuscheißen à la Marvel, sondern wir müssen da vielleicht ein bisschen bedachter dran gehen und eher eine höhere Qualität machen. Und wenn es dann auch so ein Nischenprojekt ist wie Endor, weil das ist ja nichts für den Mainstream-Fan, das ist ja eher was Ernsteres und Nischigeres.
Das wird noch in 20 Jahren.
Aber es kommt verdammt gut an.
Das wird in 20 Jahren, wird man sich das noch
angucken. Ja, glaube ich auch, ja.
Wird also ähnlich wie Blade Runner damals, wird das etwas sein, was in 20 Jahren immer noch geguckt wird und weiterempfohlen wird. Hier, guck dir mal diese Serie an.
Voll.
Das hat Bestand. So.
Ja. Endor, also das wirkt wirklich, das stimmt, das wirkt sehr zeitlos. Das kann auf jeden Fall diesen Status erreichen, das würde ich auch unterschreiben.
Aber ich weiß nicht so ganz genau. Du hast es eben so gesagt, irgendwie, dass man dann halt irgendwie weniger ist mehr und dass man daraus dann irgendwie dafür aber mehr Qualität abliefert. Das würde ich jetzt auch mal so unterschreiben, aber das würde ja so ein bisschen implizieren, dass die Leute sich mit weniger zufrieden gegeben haben und lieber mal mit der heißen Nadel schnell eine Serie raushauen wollen. Ich glaube aber, so ist es irgendwie auch nicht. Ich glaube, die Leute haben ja schon den Eindruck, dass sie das, was sie da machen, wirklich total durchdacht haben und dass das zwar irgendwie auch schnell produziert werden musste, aber trotzdem als Story für sie total sinnvoll und toll ist. Und das finde ich das Seltsame daran. Also dass es Leute, die da bei Lucasfilm irgendwie quasi für das Universum zuständig sind. Wie heißt denn noch der Typ, der auch diese Rancho Obi-Wan, es gibt so Leute, die so in der Story-Group arbeiten, die halt irgendwie...
Steven Sansweet meinst du jetzt? Du meinst, glaube ich, Pablo Hidalgo.
Ja, richtig.
Steven Sansweet ist der Sammler, der war auch früher bei Lucasfilms, und Pablo Hidalgo ist der Chef der Story-Group.
Ja, Pablo Hidalgo meine ich, genau. Okay. Dass die Leute, die quasi aufpassen, dass das Universum irgendwie tight ist und super funktioniert, dass die wirklich davon überzeugt sind, dass das, was sie da gerade machen, hochqualitativ ist. Also die sehen das, glaube ich, nicht so, dass sie mit dem Duell Obi-Wan und Darth Vader irgendwie was kaputt gemacht haben, sondern sie sehen da eher, wir haben das total geil weitererzählt.
Aber jetzt hast du Pablo Hidalgo angesprochen. Ich habe das Gefühl, über die letzten Jahre, sein Standing ist ein bisschen in Hintergrund gerutscht. Also seine Meinung ist nicht mehr so ganz zum Tragen gekommen. Ich glaube, es fehlt trotzdem so jemand, auch wenn, also ich sag mal, jemand, der für Marvel wie Kevin Feige ist und über allem irgendwie so sein wachendes Auge hat, habe ich das Gefühl, das hat sich bei Star Wars ein bisschen aufgeteilt zwischen fast schon John Favreau, Dave Filoni, Pablo Hidalgo ist ein bisschen arg in den Hintergrund gerutscht. Vielleicht kümmert er sich auch mehr um anderen Content und eben Kathleen Kennedy. Und Kathleen Kennedy, ich unterstelle ihr ja auch keine böse Absicht, ne? Um Gottes Willen.
Nein,
sie hat auch
nicht.
Ich habe Freudensprünge gemacht, als Rian Johnson angekündigt wurde als
ging mir auch so.
Als Regisseur und Autor gleichermaßen.
Ja, ja. Fand ich auch. Ging mir auch so.
Er hat ja auch beteuert, was für ein großer Star-Wars-Fan er ist. Ne? Ich habe auch wirklich gedacht, krass, da kommt jetzt ein richtiger Nerd. Da kommt ein Star-Wars-Nerd, nicht einer, der so ein bisschen dieses Nostalgie-Baiting betreibt und weiß, was der Zuschauer will, sondern da kommt einer, der findet Star Wars einfach geil. Der weiß auch, der versteht die Essenz so ein bisschen.
Ja, und der,
so wie
der
Dave
wagt,
Filoni
und
ja die Essenz und, versteht.
Und der wagt auch ein bisschen was.
Der wagt
und der macht
was,
das und sieht das selber vielleicht auch in der Tradition von Empire Strikes Back und sagt, okay, der zweite Teil kann nicht so sein wie der erste, sondern wir müssen hier was anders machen. Aber das, was wir dann gekriegt haben, war halt dann irgendwie schlecht.
Ja.
Leider. Also ja, ich bin für Veränderungen und sowas, finde ich total gut, wenn man sagt, nee, wir können halt nicht dasselbe machen. Und das war ja so ein bisschen der Fehler von Episode 7, dass halt irgendwie quasi A New Hope nur in anders war. Den fand ich irgendwie auch unterhaltsam, aber irgendwie halt auch nicht wagemutig genug. Und der nächste Film war halt so far off, dass das, was wir aber stattdessen gekriegt haben, für mich nicht gepasst hat, einfach so. Das war so ein bisschen mein.
Es kam mir auch leider, muss ich sagen, nicht so vor, als wäre da wirklich ein Hardcore-Fan am Werk gewesen, ganz ehrlich. Weil wenn du einen Hardcore-Fan am Werk hast, dann kommt da sowas raus wie Matt Reeves' The Batman oder, oder Denis Villeneuve' Dune. Das sind Hardcore-Fans, die Lore lieben. Das habe ich bei Episode 8 leider nicht so krass gespürt, muss ich sagen.
Ja, aber die Leute glauben das ja. Also die sind ja dann davon auch.
Ja, klar.
Und ich weiß jetzt nicht, was den Hidalgo und was so diese Story Group angeht, ob das wirklich so ist. Das ist jetzt so ein bisschen so, als wenn man beim Fußballverein darüber spekuliert, irgendwie jetzt, ob Uli Hoeneß jetzt bei Bayern München noch zu sagen hat und was nicht. So ist das, kann ich alles jetzt auch nicht so genau sagen, was da intern irgendwie abgeht. Aber
man kann nur spekulieren.
Aber um das auch wieder ins Positive umzukehren, also ich lasse mich gerne überraschen, dass der Kinofilm Mandalorian und Grogu unterhaltsam ist, dass der Spaß macht, dass das ein lustiger Abenteuerfilm ist, der nicht zu viel von mir verlangt und auch irgendwie für Leute taugt, irgendwie, die vielleicht gar nicht so sehr Star Wars Fans sind. Also das muss jetzt, ne, da muss man gar nicht so kompliziert denken. Das kann einfach ein sehr amüsanter Abenteuerfilm sein und mehr nicht. Das würde ich mir halt so unkompliziert wie möglich wünschen. Und meine Hoffnung liegt am meisten liegt irgendwie darin, tatsächlich einen Zeitsprung zu wagen und zu sagen, wir siedeln es im Star-Wars-Universum an, aber es sind halt einfach mal 1000 Jahre vorher. Und damit beginnt eine ganz neue Saga und eine ganz neue Geschichte, die man dann schreiben kann. Da wäre ich total bereit für, mir sowas anzugucken. Und da wäre ich gespannt darüber, was für Welten man dort erzählt und wie diese aussehen und wie die Technik und in dem Jahrtausend einfach funktioniert und die Gesellschaften und so weiter. Und was für Themen man irgendwie anspricht, was für Geschichten man erzählt, die irgendwie relevant sind, die wichtig sind und so. Und das kann auch gerne märchenhaft sein und das kann auch gerne religiös oder mystisch angehaucht sein und das finde ich alles in Ordnung. Würde ich als eine Chance sehen. Und ich würde mich natürlich auch sofort bereit erklären, auch auf die Gefahr hin, dass man mich sofort bis alle Jahre irgendwie hasst, wie die letzten Versuche. Aber ich würde natürlich auch sofort mich da rein drängeln und sofort sagen, ich mach da mit. Also wenn man mich fragen würde, was natürlich nie passiert, aber wenn man mich fragen würde, würde ich sofort mir anfangen, Gedanken darüber zu machen, was ich glaube, was das sein könnte. So.
total.
Das heißt,
du willst ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Weil dann, da bist du ja dann nicht gezwungen, auf irgendwelche Figuren zurückzugreifen, die wir dann alle erwarten, so von wegen Skywalkers Urgroßvater
oder so. Ja, endlich, hoffentlich.
Ja, ja, genau, du bist dann völlig frei, ja, ja.
Ja, das James Mangold-Projekt könnte ja sowas werden.
Hilf mir mal auf die Sprünge, was hat James Mangold noch so gemacht? Also was muss ich mir angucken, um herauszufinden, was für ein Typ das ist?
Also
Der hat Indiana Jones 4 gemacht, der hat den Johnny Cash-Film gemacht, Moment, er hatte zuletzt den fünften. Ja, ja.
Das Indiana ist welcher, Jones. Genau? Der fünfte ist welcher?
Der aktuellste.
Genau? Der aktuellste.
Oh, der große Kreis. Genau. Nee, nicht der große Kreis. Genau. Der große Kreis ist das Spiel.
Das Rad des Schicksals.
Das Rad des Schicksals.
Ja, 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 genau das.
Und er hat zuletzt diesen Bob Dylan-Film gemacht mit Timothée Chalamet.
Ah ja.
Genau. Also, Walk the Line, Logan.
Genau, ja.
Logan,
ja. Genau, ja.
Genau, er hat Logan gemacht. Er hat auch Le Mans 66, also wie heißt der im Ford wie Ferrari ist der internationale Titel. Genau, also James Mangold eher so auch so ein Character-driven Regisseur. Also der kann schon sehr stark auf Einzelfiguren sich fokussieren und eben über so
Und weiß man denn auch, wer es schreibt? Schreibt er das auch?
James
Mangold. Er ist auch Drehbuchautor. Ob er das macht, weiß ich allerdings nicht. Ja. Ja.
Na dann.
Ja. Also es ist ja so ein Projekt.
Kann man ja gespannt sein darauf. Also das klingt jetzt irgendwie so, als wenn man da vielleicht jemanden gefunden hat, der das annehmen kann und wagen kann, da sich anzugucken, was ist Star Wars eigentlich und was können wir davon mitnehmen, ohne dieselbe Geschichte nochmal zu erzählen. Ne?
Also, Eben. Ja. Und das bildet ja auch ungefähr das Szenario ab, was du eben beschrieben hast. Mehrere tausend Jahre in der Vergangenheit und Entstehung des Jedi-Ordens oder der ersten Jedi oder was auch immer. Also ich bin da auch offen und ich hoffe auch ein bisschen auf neue Ankündigungen bei der Celebration. Einfach Neuigkeiten, konkrete Neuigkeiten.
Ich bin so gespannt, was sie da erzählen. Ja.
Was hast du, Björn, vielleicht abschließend, hast du so konkret formulierte Erwartungen an die Celebration? Hast du da so einen geheimen Wunsch irgendwie, was da vielleicht angekündigt werden könnte oder?
Nee, gar nicht so große, ehrlich gesagt. Also ich bin natürlich, werde ich mir angucken, alles was mit Andor Season 2 angeht. Ich weiß, dass Diego Luna vor Ort sein wird. Es wird sicherlich noch einen weiteren Trailer geben, was ich Wahnsinn finde, wie viele es inzwischen schon gibt. Ein paar Tage später wird dann ja auch die Season 2 dann irgendwie losgehen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Dann habe ich gehört, dass es ein Star Wars Strategiespiel anknüpfend an Empire at War geben soll. Also etwas, was so ein bisschen Command & Conquer mäßig ist.
Ach ja, hör an.
Ich hoffe, dass es dazu irgendwie etwas gibt, wann das rauskommt. Die Star Wars Computerspiele sind ja genauso wie alles andere bei Star Wars mal so und wird immer heftig.
Du spielst Outlaws, ne? Ist das richtig?
Ich habe Outlaws gespielt. Ich habe das jetzt so die Story durchgespielt und habe dann jetzt abgeschlossen. Ich denke, ich werde jetzt als nächstes Indiana Jones spielen, aber bin immer für Star Wars Spiele natürlich zu haben. Ich fand damals Empire at War und Command & Conquer richtig geil. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine ganz einfache Lösung sein könnte, da ein cooles Star Wars Spiel zu machen, was mal nicht in der Luft zerrissen wird, ausnahmsweise, hätte da Bock drauf.
Sowas wie Fallen Order, ist das was für dich?
Was denn?
Gewesen? Fallen Order, war das was für dich?
Fand ich auch nicht schlecht. Ich fand jetzt auch Outlaws nicht so schlecht, wie das die Leute irgendwie gesagt haben. Also ich hatte da schon so meinen Spaß zu spielen bei beiden Spielen. Ich fand, was ich am meisten gespielt habe, war wahrscheinlich Battlefront. Das habe ich wirklich gerne gespielt. Auch wenn ich da
Ich habe das so geliebt.
Ja, ich auch. Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass so die ganzen alten Maps irgendwie aus Battlefront 1 jetzt alle so vernachlässigt sind. Oder wenn man da hingeht, dann gibt es halt irgendwelche Super-Nerds irgendwie oder irgendwelche Superhelden, die dann halt alles slayen, was es irgendwie so gibt. Und dann habe ich da mir das das Spiel nochmal runtergeladen, gespielt und hab dann gespielt und bin, was weiß ich, gegen irgendeinen so Darth Vader, der halt irgendwie in einer Runde 140 Leute umgelegt hat. Das ist ja dann auch nicht das, was einem Spaß macht. Ne? Also das ist dann ja auch so ein bisschen schade, dass das so, aber ich alleine schon nochmal bei der einen oder anderen Map durch die Gegend zu rennen, ist halt einfach schon schön. Das fand ich damals sehr gut. Weiß ich nicht, wie das da weitergeht, ob es irgendwie bei dem Ego-Shooter-Bereich, ob es da nochmal irgendwie was geben wird, weiß ich nicht. Was hoffe ich mir denn jetzt da eigentlich noch? Ja, wie gesagt, die zweite Staffel zu diesem Making-of, ILM-Ding, da freue ich mich drauf.
Bin ich auch gespannt, was da kommt dann.
Ich wünsche mir ein bisschen, dass es nicht so ist wie bei den letzten Celebrations, dass man danach irgendwie nach Hause geht und 28 Projekte hat, die angekündigt werden, von denen in dem nächsten halben Jahr einfach nur so 20 wieder gecancelt werden, weil irgendwelche Leute irgendwie das Handtuch schmeißen und sagen, nee, ich kann das doch nicht machen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass das für Leute, die da irgendwie bereit sind und sagen, hey, ich mach mit dieses Projekt, dass das total schwierig ist, wenn erst recht, wenn dann so früh in einem frühen Stadium schon bekannt gegeben wird, dass dies oder jenes Projekt irgendwie gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht einfach ist, mit Disney und Lucasfilm da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Menge tolle Projekte gab, die dann von oberster Stelle dann wieder gecancelt wurden, die toll sind, wo aber dann intern Querelen irgendwie dazu geführt haben, dass das abgesagt wird. Deswegen wäre ich, glaube ich, eher dafür zu sagen, lieber mal nicht ankündigen und überraschen, wenn man dann schon so weit ist, dass man sagt ja auch nicht, dass man schwanger ist in den ersten 3 Monaten. Also das ist schon... Das sollte man da vielleicht dann auch mal ein bisschen geheimer halten und ich lasse mich lieber überraschen, so wie es in der Musikindustrie ja auch geworden ist, dass die Leute plötzlich ein Collabo-Album ankündigen oder ein Country-Album plötzlich aus dem Nichts irgendwie vom Himmel fällt. So, das ist ja vielleicht auch mal ganz schön.
Ist das eine Anspielung an Beyoncé?
Ja, genau. Ich habe mir das auch einmal angehört und so sagt mir jetzt auch nichts, aber ich fand, das ist ja so ein bisschen modern geworden, dass halt plötzlich Alben gar nicht lange angekündigt werden, sondern auf einmal da sind und dann zack, zack ist das so.
Die berühmten kreativen Differenzen, ne? Darauf hast du vorhin angespielt, glaube ich, ja. Wenn es darum geht, dass Projekte dann doch nicht allzu lang angekündigt werden, aber dann irgendwann im versickern. Jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen, vielleicht an euch beide, die ich eigentlich ganz zu Beginn, aber wir haben ja Andor, Staffel 2 war ja hier dauerhaft Thema und ich glaube, es passt, wenn ich das jetzt doch nochmal, es ist eigentlich eine viel zu spannende Frage, als dass ich sie zwei Star Wars Fans nicht stellen könnte. Als Rogue One angekündigt wurde und sich da immer mehr konkretisiert hat, habe ich ja schon immer mit dem Gedanken gespielt, also wie kann man einen Film über den Todesstern machen, ohne Darth Vader und ohne Tarkin? Was schätzt ihr, wie hoch ist die Chance, dass wir in Staffel 2 Tarkin oder Darth Vader sehen? Oder beide? Oder glaubst du, Tony Gilroy macht dann doch eher vielleicht einen Bogen darum irgendwie?
Boah, das ist eine gute Frage.
Das ist, also, ich meine, das sind so, ne, das sind schon zwei Dinge, die, oder zwei Namen, die im Star Wars Kosmos viel überschatten können, so, ne? Deshalb, ich find das gar nicht so abwegig eigentlich.
Nee, ich glaube auch, sie werden vielleicht ihre Rolle spielen. Ich hoffe sehr, dass das dann, wenn sie eine Rolle spielen, dass das eher gegen Ende der Season irgendwie wichtig wird, dass man also sich doch mehr auf Andor konzentriert und weniger auf seine die Antagonisten von Andor sind ja eher Dead Ramiro, diese ISB-Büro-Leute, wahrscheinlich dann auch, wie heißt er, Mendelsohn, Krennic, der wird irgendwie hoffentlich ausgebaut als der Gegenspieler und ich finde es dann eher interessant zu sehen, dass man
Krennic irgendwie... vielleicht sogar nochmal, ne?
Richtig, das war auch schon, gab es auch schon die Gerüchte, das habe ich auch gelesen. Das würde ich, glaube ich, spannender finden. Ich glaube, man darf halt nicht irgendwie an der an dem Mythos Darth Vader kratzen, indem man ihn so nahbar macht, dass irgendwie jetzt plötzlich, dass es eine Szene gibt zwischen Cassian Andor und Darth Vader. Das möchte ich nicht sehen.
Nee,
Sondern Darth Vader sollte genau wie Tarkin, das sollten unerreichbar mächtige, große Menschen sein, die viel zu sehr über den Dingen stehen, als dass sie sich mit solchen kleinen Dingen beschäftigen wie Cassian Andor.
Ja.
Deswegen glaube ich, wenn überhaupt, tauchen sie ganz am Ende nochmal auf und haben so einen kurzen Auftritt und machen etwas Entscheidendes, aber nicht, die tau werden nicht häufig auftauchen. Das ist meine Vermutung.
Was meinst du, Niklas?
Ist jemand von euch Star Trek-Fan zufällig?
Ja, ich mochte Next Generation, habe ich gesehen, und Deep Space Nine finde ich bis heute gut.
Naja. Es gibt nämlich eine kleine Animationsserie namens Star Trek Lower Decks.
Ach,
Die hat so ein bisschen
wie ist das?
Family Guy und so Vibes.
Ja.
Naja. Und die spielt halt wirklich, wie der Name sagt, in den unteren Decks. Die hat nichts mit der Brücke zu tun, gar nichts. Und so eine Serie könnte ich mir auch auf einem Todesstern vorstellen. Weißt du, du bist so richtig, ich meine, Todesstern ist fucking 900 Kilometer breit oder so. Du bist so richtig weit weg von diesen ganzen Kommandoebenen und so, du spielst halt auf den untersten, dreckigsten Decks. Und die Leute so, ja, ich habe vielleicht einmal in meinem Leben Darth Vader mal an mir vorbei huschen sehen, weißt du, die tauschen so Gerüchte aus und so. Sowas könnte ich mir vorstellen.
Okay.
Ja, genau, finde ich auch den richtigen Ansatz. Und würde wieder mal irgendwie auch mein Fanherz höher schlagen lassen, dass es möglich ist, im Star Wars-Universum Filme oder Serien zu produzieren, die nochmal einen ganz, ganz anderen Ansatz haben. Also es gibt ja auch ganz viele Comedy-Sachen sind ja auch so, dass sie irgendwie Teile drumherum erzählen. Und das gefällt mir irgendwie auch.
Das wäre so eine Art Downton Abbey-Serie, aber du bist die ganze Zeit im Keller unten beim Fußvolk.
Ja, also ich glaube auch, dass Tony Gilroy, das Realistischste ist, er schreibt einfach ein bisschen drumherum. Und das wäre auch verzeihbar. Ich glaube, Tony Gilroy, das ist schon ein Autor oder hat ein Autorenteam, das genug Talent hat und genug Standing, um sich das rauszunehmen. Und genau, um seinen etablierten Figuren mehr Entfaltungsspielraum zu geben und weniger dann doch auf diese großen Namen einfach zu setzen, ne? Schließlich haben wir auch noch einen sehr großen und einen sehr wichtigen Schlusspunkt in Rogue One gesetzt. Und ich glaube, Andor Season 2 wird auch eher darauf hinarbeiten, dass Rogue One das große Finale bleibt. Also das ganz große Finale.
Richtig, also es soll tatsächlich enden, quasi genau direkt daran anschließend, wenn man sich dann Rogue One angucken, genau damit wird das Staffelfinale enden. Und Diego Luna hat gesagt, man würde danach Rogue One mit anderen Augen sehen. Und deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, vor Season 2 mir Rogue One nicht nochmal anzugucken, sondern ich warte quasi darauf, bis ich Season 2 zu Ende gesehen habe und werde das genauso machen, wie Diego Luga es mir empfehlen hat.
Das klingt nach
Spannend, ja.
einer richtig guten Idee.
Luna.
Ja, das
Ja.
wird auf jeden Fall großartig werden. Ich bin mir sicher, genauso großartig wie dieser Podcast hier hoffentlich für euch da draußen jetzt war. Björn, vielen lieben Dank. Das war ein ganz wundervolles Gespräch. Das hat super viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin immer sehr bemüht darum, am Ende eines solchen Gespräches eben halt nochmal zu sagen, hey, das ist alles nur Spaß. Es ist alles nur, es sind alles nur Filme, es ist alles nur in unserer Freizeit. Nichts davon ist wirklich wichtig. Wichtiger ist es, dass ihr einer alten Oma über die Straße helft oder dass ihr Gutes tut, dass ihr gut zu anderen Menschen seid, euch gegenseitig helft und euch mit Liebe und Respekt begegnet. Das ist viel, viel, viel wichtiger als eine Fußballmannschaft oder Star Wars.
Amen.
Amen. Liebe Leute, ihr wisst, wo ihr uns findet. Lasst uns gerne ein Abo da, lasst uns ein Like da. Falls ihr Anregungen, Fragen, Ideen habt, schreibt uns eine Nachricht bei Instagram. Björn Beton findet ihr auch bei Instagram. Könnt ihr wahrscheinlich auch gerne mal vorbeischauen. Die Folge kommt am Donnerstag. Das heißt, wir können hier nochmal ankündigen, falls noch Resttickets da sind. Willst du selber was dazu sagen für den 22.?
Ja, ich kann das gerne erzählen. Ich habe so lange im Internet rumgenervt, bis sich Disney Plus bei mir gemeldet hat, meine große Leidenschaft Andor abzufeiern. Es gab in Deutschland ja schon mehrere Preview-Screenings für Star-Wars-Serien und leider nie in Hamburg. Und dann habe ich so lange rumgenervt, bis sie gesagt haben, na gut, Björn, wenn du das sagst, dann probieren wir das mal aus. Wir machen am 22.04. um 17 Uhr im Savoy, machen wir ein Star-Wars-Fanscreening von der ersten Folge von Andor Season 2. Tickets gibt es bei mir jetzt in den nächsten Tagen online nochmal. Es wird keine Tickets im öffentlichen freien Verkauf geben, sondern nur bei mir auf der Instagram-Seite kann man Tickets gewinnen. Ihr seid trotzdem herzlich eingeladen. Noch sind ein paar Plätze frei. Wer weiß, ich werde noch bis kurz vor dem 22. Tickets raushauen. Wir treffen uns um 17 Uhr. Ab 18 Uhr gibt es kleine Moderation und dann gibt es den Recap der Season 1 und Episode 1 von Season 2. Ich freue mich wahnsinnig darauf, muss ich sagen. Super. Die Leute, die kommen, sind total gehypt und freuen sich darüber. Natürlich ist das Werbung, aber wirklich für eine Serie, die ich vom Herzen liebe und ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam das zu gucken.
Ihr wisst, was ihr zu tun habt. In dem Sinne, Björn, noch einmal.
Möge die Macht mit euch sein.
Möge die Macht mit euch sein. Ich wollte noch sagen, Björn, vielen Dank und haut rein.
Genau, möge die Macht mit uns allen sein. Macht's gut, Leute. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
Ciao, ciao.